Du weißt, dass wir in einer Zeit sind, wo wir immer wieder freundlich eingeladen werden, an Tests teilzunehmen. Und weil das so schön ist, machen wir heute mal zur Abwechslung einen anderen Test, nämlich einen Sehtest. Du kriegst jetzt ein Bild gezeigt und meine Frage lautet: Was siehst du? Siehst du überhaupt was? Gestern fragte ich meine Frau, was siehst du? Und sie sagte, ich sehe Kreuze. Siehst du mehr? Ich fragte dich das auch mal zu Hause. Kannst du irgendwas entdecken, was mehr ist als 2, 3 Kreuze? Ich frage hier mal in die Runde. Hat jemand was entdeckt? Okay, David, sag. Da steht Jesus. Wie, da steht Jesus? Das halte ich jetzt mal für ein Gerücht. Wo soll denn da Jesus stehen? Aber David hat recht und um uns so ein bisschen aus dieser Spannung rauszuholen, da ist Jesus. Ne? Wir können ja nochmal das Schwarz-Weiß-Bild anschauen, wenn du so nett bist, Jörg. Dann sehen wir, wie es vorher wirkte und dann siehst du vielleicht, okay, jetzt ist gar nicht mehr so klar, dass da Jesus steht, aber wenn man es einmal gesehen hat, fällt es dann zukünftig ein bisschen leichter. Okay, jetzt haben wir gemerkt, okay, das lässt sich nicht erzwingen. Das ist ja ganz oft so, man braucht eine Weile, bis man was sieht und vielleicht sieht man aber auch gar nichts und oft braucht man dann Hilfe von einem anderen, der einem zeigt, guck mal hier, da ist dieses Wort drin. Aber gerade der entspannte Blick in so eine Grafik hat die größte Verheißung. Ja? Gerade wenn man da so entspannt reinkommt und nicht so angestrengt, dann entwickelt sich oft die größte Sehschärfe, dass wir etwas sehen, was sich auf Anhieb gar nicht sehen lässt. Und vorher sieht man nur Kreuze und plötzlich sieht man da Jesus. Und im Glauben ist es vielleicht ganz ähnlich. Du weißt es vielleicht aus deinem eigenen Leben, dass es gar nicht so einfach ist, Jesus in seiner Bedeutung zu erkennen, dass man auch selber vielleicht schon vor der Frage stand, die finden den alle so wichtig und erzählen immer, wie zentral er ist, aber ich verstehe gar nicht, warum sie so an ihm hängen und ihm so vertrauen. Das ist in gewisser Weise auch richtig, denn Jesus zu erkennen, das hat nichts mit unserer theologischen Sehschärfe zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass sich uns etwas offenbart, ja? Dass wir etwas zu erkennen bekommen. Und du hast es vielleicht, wie ich das gerade schon sagte, aus deinem eigenen Leben genauso erfahren. Es brauchte seine Zeit, um ein scharfes Bild von Jesus zu gewinnen. Und diese Erfahrung machen die Jüngerinnen und Jünger in der Auferstehung auch. Es braucht seine Zeit. Und am Anfang erkennen sie gar nichts, vor allen Dingen ihn nicht. Ich nenne diese Predigt Jesus erkennen, nicht immer auf den ersten Blick. In der Christenheit wurde das Osterfest oft als ein historisches Datum gefeiert. Und mit historisch meine ich, dass da tatsächlich die Auferstehung, die körperliche, leibliche Auferstehung Jesu gefeiert wurde. Im Gegensatz zur heutigen Theologie, die das oft eher so im übertragenen Sinne verstehen möchte. Ja, so, dass Jesus auferstanden ist, das lässt sich so in etwa deuten, das Leben setzt sich immer wieder durch. Aber diese Art, auf Jesus und seine Auferstehung zu schauen, war in der allermeisten Zeit der Kirchengeschichte nicht die übliche Betrachtung, sondern man hat in Jesus den wirklich Auferstandenen erkannt. Und auch die neutestamentlichen Berichte möchten dieses Bild vermitteln, nämlich das Bild eines wirklich handfesten, historisch Auferstandenen Jesus. Denn viele haben ihn, so berichten es die Evangelien, mit eigenen Ohren gehört und mit eigenen Augen gesehen. Aber, und jetzt kommt's, das, was sie dort gesehen haben, das zeigte sich ihnen nicht immer von Anfang an in voller Schärfe, sondern das war manchmal leicht verwackelt, etwas schleierhaft. Und Jesus hat ja scheinbar auch einen gewissen Wert darauf gelegt, nicht immer gleich so augenfällig zu sein. Er hat sich einigen gezeigt, aber auch nicht so offensichtlich, wie es den Anschein hatte. Wollte er sich offensichtlicher zeigen, dann wäre er wahrscheinlich nach seiner Auferstehung durch Jerusalem geschlendert, ja, und hätte auch so allen seinen Gegnern gesagt, Edgebatch, jetzt bin ich wieder da, oder ne, guckt, ihr seid die, die Unrecht hatten. Macht er aber nicht. Er zeigt sich nur sehr wenigen, und das, was da von ihnen gesehen wird, ist, wie ich schon sagte, leicht verwackelt, etwas unscharf, etwas schleierhaft. Und ich möchte fragen, warum ist das so? Wir können uns jetzt mal mit dieser Frage auf einen österlichen Text zubewegen. Der kommt aus dem Johannesevangelium. Und in dieser Szene begegnet er Maria Magdalena, einer Jüngerin von ihm. Ich lese aus Johannes 20. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte sie, »wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, »Rabuni«, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündete sie, und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Diese Maria, von der wir jetzt hier gerade gehört haben, die hatte schon eine Geschichte mit Jesus. Sie gehörte schon länger zu seinen Jüngerinnen. Es wird an anderer Stelle berichtet, dass er 7 böse Geister aus ihrem Leben, aus ihrem Geist und aus ihrem Körper also entfernt hat, herausbefohlen hat. Und seitdem gehört sie zu Jesus, folgt ihm nach, und weil sich auch tief innerlich ganz viel für sie mit diesem Jesus verband, geht sie jetzt zu seinem Grab, um dort zu trauern. Und dort wird sie von Jesus angesprochen, aber sie erkennt ihn nicht. Dann können wir sagen, ja, die Frau heulte, die Augen waren tränengefüllt, und da ist gern mal so ein bisschen alles verschleiert und alles ein bisschen vernebelt, und kann man schon irgendwie verstehen. Aber später sagt sie ja dann, als sie im Gespräch war mit diesem Menschen, der ihr da begegnet, du bist bestimmt der Gärtner. Also das waren nicht nur die Tränen in ihren Augen, die sie unscharf blicken ließ, sie hielt ihn für den Gärtner. Und ich will fragen, wieso bleibt Jesus so inkognito? Warum zeigt er sich ihr nicht gleich klar und deutlich? Wir hören, dass sie ihn erkennt, als er ihren Namen ausspricht. Ja? Wie er es ausgesprochen hat, ich weiß es nicht. Aber irgendwas ganz persönlich und liebevolles muss da drin gewesen sein. So, Maria, Maria. Und vielleicht hat sie den Namen, ihren Namen, ja schon vorher von Jesus gehört. Und gemerkt, dass wenn er ihn ausspricht, es sich irgendwie anders anhört. Dass wenn er ihren Namen ausspricht, sie nicht den Eindruck gewinnen musste, da ist doch nur wieder ein Mann, dessen Beute ich werden soll. Vielleicht war Jesus der erste Mann, dem sie überhaupt begegnete, der ihr nicht in den Ausschnitt guckte. Denn wir, die Ausleger halten es für gut möglich, dass es eine Frau war, die in sehr zweifelhaftem Ruf daherkam. Manche halten sie für die, die zu Jesus an den Tisch ging, um ihm mit ihren Tränen die Füße zu trocknen. Mit ihren Tränen die Füße zu benetzen und seine Füße mit den Haaren, mit ihren Haaren zu trocknen. Auf jeden Fall begegnete sie in diesem Jesus einem Mann, in dessen Augen und in dessen Worten sie sich gut aufgehoben wusste. Wo sie wusste, hier bin ich endlich mal sicher, selbst in Gegenwart eines Mannes. Und wenn Jesus ihren Namen sagt, dann war das nicht ein Stichwort an zweifelhafte und schlechte Erinnerungen. Manchmal ist das ja so, wir hören einen Namen und das ist wie ein Stichwort an irgendeine Erfahrung mit irgendeinem Menschen, mit dem wir zweifelhafte und schlechte Erinnerungen verbinden. Und wenn es schlecht läuft, ist es unser eigener Name, mit dem wir zweifelhafte und schlechte Erinnerungen verbinden, schlechte Erfahrungen, die wir selber provoziert haben. Aber als er Maria hörte, als sie Maria hörte, da war das für sie wie eine Umarmung. Und ich möchte dir das auch zusprechen. Keiner sagt deinen Namen so wie Jesus. Und wenn Jesus deinen Namen sagt, und er sagt ihn eigentlich immer und immer wieder, weil er dich seiner Liebe vergewissern will, wenn wir aus seinem Munde unseren Namen hören, dann wissen wir, dass es wirklich gut und richtig ist, dass wir da sind, dass wir wichtig sind. Auch wenn es keiner glauben mag, aber Gott wichtig sind. Aber die Frage, warum sie ihn nicht erkennt, die ist immer noch offen. Eine ähnliche Erfahrung wie Maria machen auch zwei Jünger, die von Jerusalem nach Emmaus gehen, kurz nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Ja, sie verbanden ganz viel Hoffnung mit ihm, das ist jetzt alles in Stücke gehauen. Ihre Hoffnungen sind kaputt. Und so gehen sie zurück und jetzt lesen wir von den beiden Folgendes, Lukas 24. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Also wieder erkennen sie den auferstandenen Jesus nicht, obwohl sie ihn ja vorher schon gesehen hatten und kannten. Erst beim Brotbrechen zeigt er sich ihnen. Und seine eigenen Jünger, die ihn von allen am längsten kannten und am meisten mit ihm zusammen waren, die wussten, wie seine Stimme klingt und wie seine Gestalt aussieht. Über sie heißt es, Johannes 21, als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Sie sahen ihn. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war, obwohl er mit ihnen sprach. Warum ist das so? Warum erkennen die ihn alle nicht? Ich möchte euch einladen in eine Antwort hinein. Probieren wir uns darin, diese Antwort gemeinsam zu suchen. Warum ist das so? Weil Jesus seine Jüngerinnen und Jünger auf eine neue Zeit vorbereiten will. Eine neue Zeit der Gotteserkenntnis. Er wusste, er ist jetzt nicht mehr lange da. Er kann sich ihnen nicht mehr lange persönlich, live und in Farbe zeigen. Und er will ihnen zeigen, dass sie in Zukunft die Schwester und den Bruder brauchen, um zu seiner Erkenntnis zu kommen, um die Hoffnung zu empfangen, die sich mit Jesus verbindet, die sich mit seiner Auferstehung verbindet. Er kündigt ihnen, also hier kündigt sich ein neuer Blick auf Jesus an. Seine Nachfolgerinnen und Nachfolger sollen gerade in den Einsichten und Erfahrungen der anderen Jesus empfangen, Glauben und Hoffnung empfangen. Ich glaube, dass es viele Christen gibt, die halten den Glauben für eine ganz individuelle Erfahrung. Ja? Aber nicht nur individuell, sondern auch ein bisschen individualistisch. Nach dem Motto, Jesus und ich, das reicht erstmal. Ja? Das passt und da ist alles drin und alles drum und alles drin und dran. Jesus und ich, das reicht erstmal. Aber ich muss es so sagen, Jesus will mit uns, mit dir und mit mir, nicht privat bleiben. Wirklich nicht. Sondern er holt in deinen Glauben an ihn auch immer die anderen mit rein. Und seine unverhoffte Gegenwart, die sich ja auch gerade in der Auferstehung zeigt, das war ja nicht so, dass alle darauf warteten, dass er jetzt aus dem Grab kommt, sondern seine unverhoffte Gegenwart, seine neue Nähe sollen wir gerade durch den Bruder und durch die Schwester empfangen, die uns die Hoffnung in Jesus bringen, indem sie uns das zusprechen. Verstehen wir? Und deswegen schickt Jesus Maria zu den Jüngern und sagt ihr, sag ihnen, ich bin wieder da. Und auch die Emmaus-Jünger, diese zwei Jünger, die ihn da beim Brotbrechen erkannten, die merken sofort, das muss jetzt zu den anderen. Ja, sie spüren gleich so einen inneren Auftrag. Wir müssen jetzt dahin. Diese Hoffnung haben sie noch nicht. Und als sie dann der Jüngerkreis, diese ganzen Erfahrungen hören von denen, die Jesus begegnet sind, da sagen sie, das können wir nicht glauben. Ja? Wir respektieren erst einmal euren Glauben und eure subjektiven Erfahrungen, aber das ist doch alles sehr subjektiv und wo sind die Beweise? Ja? Ist ein bisschen zu groß abgebissen, so von Jesus ist auferstanden. Wo gibt es denn sowas? Die wollten es nicht glauben. Das war ihnen alles ein bisschen zu indirekt. Sie brauchten das Original. Und der es vielleicht am bewusstesten ausspricht, dass er sagt, ich will nicht so indirekte Erfahrungen glauben müssen, sondern ich will das Original, der es am bewusstesten ausspricht, ist Thomas. Ich lese mal, was er sagt in Johannes 20. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu seinen Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Vorher bin ich nicht bereit, irgendeine Hoffnung anzunehmen, egal wie schön sie klingt. Ja, da mache ich zu. Bin ich nicht bereit, zum Preis der Gutgläubigkeit, der Leichtgläubigkeit hier irgendwelche Hoffnung anzunehmen. Ja, und das sagt er ja. Ihr könnt mir viel erzählen, aber ich will ja eure geistlichen, aber doch sehr subjektiven Erfahrungen nicht in Frage stellen, aber ist mir doch ein bisschen zu subjektiv. Aber Jesus trat ganz bewusst so leicht verwackelt, schleierhaft, auf und gab sich nicht so deutlich zu erkennen, wie wir das vielleicht gedacht hätten. Warum? Ich habe ja schon gesagt, er weiß, er würde gehen. Und in Zukunft brauchen seine Jüngerinnen und Jünger einen neuen Zugang zur Gotteserkenntnis. Und das eröffnet er jetzt. Er will sie auf eine neue Zeit der Gotteserkenntnis vorbereiten. Seine Nachfolger sollten lernen, ihn in den Einsichten und Erfahrungen der anderen zu hören und zu empfangen. Seine Nachfolger sollten lernen, ihn durch das, was die anderen erzählen, zu glauben, ihn in der Weise zu hoffen und als Hoffnung zu empfangen. Und sie sollten vor allen Dingen auch lernen, dass sie dem vertrauen konnten, was die anderen sagen, auch wenn die so ein bisschen subjektiv daherkommen. Sie sollten verstehen, dass Gott zukünftig hauptsächlich diesen Weg wählt, nämlich, dass alle sich gegenseitig wissen lassen, was sie von Jesus verstanden haben, was sie an ihm erkannt haben und sich das gegenseitig wissen lassen. Ja? Ein neuer Weg der Gotteserkenntnis. Und das ist dann nicht mehr von handfesten Beweisen abhängig, sondern der Weg ist Vertrauen. Vertrauen in das, was Gott tut. Vertrauen in das, was die anderen gesehen haben, was Gott tut. Vertrauen in das, was die anderen mir berichten, was Gott tut. Jesus sagt ja zu Thomas, als er gesagt hat, bevor ich das nicht alles an ihm ertastet habe, glaube ich gar nichts. Da kommt ja Jesus zu ihm und sagt, glücklich schätzen dürfen sich die, die nicht sehen und doch glauben. Aber das heißt doch hier, dass Jesus sagt, das meint doch eigentlich, dass Jesus sagt, glücklich schätzen sich die, die nicht sehen und doch den anderen glauben. Weil Thomas hat es ja von den anderen gehört, er ist auferstanden, er ist da, du darfst dich wieder freuen. Selig sind die nicht, glücklich schätzen dürfen sich die, die nicht sehen und doch glauben, nämlich den anderen. Habe ich mir das jetzt alles so ausgedacht? So von wegen, meint Jesus wirklich diese Beauftragung durch die anderen, damit wir zu neuer Hoffnung und zu neuem Mut und zu neuem Glauben kommen? Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Jesus sagt es selbst. Und ich muss sagen, also für so einen fröhlichen Ostermorgen ist das schon auch ein bisschen Ermahnung, die da von Jesus bei mir ankommt. Hören wir das mal. Markus 16, schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Jetzt kommt ein Satz. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht glauben haben wollen, was habe ich hier geschrieben? Nee. Und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Ja? Also Jesus sagt, Freunde, die waren doch alle da. Die habe ich doch selber zu euch geschickt. Warum habt ihr ihnen nicht geglaubt? Warum habt ihr euch für die Hoffnung versperrt? Warum habt ihr diese Freude meines neuen Kommens und Daseins, auch für euch, warum habt ihr diese Freude nicht annehmen wollen? Nur, weil sie ausgesprochen wurde von einer Schwester, einem Bruder. Das ist der neue Weg der Gotteserkenntnis. Ja, das ist der neue Weg der Gotteserkenntnis. Jesus sagt ja nicht, ja, ihr habt leider alles vergessen, was ich euch gesagt habe, was ich angekündigt habe. Nein, das sagt er nicht. Sondern er sagt ihnen, ihr habt den anderen nicht glauben wollen und damit kam die Hoffnung, die ich für euch habe, nicht in eurem Leben an. Und das ist schade. Das müsst ihr bitte ändern, liebe Jünger, sagt er ihnen. Ja? Also wir sehen, er wählt ganz bewusst diese etwas leicht verwackelte, unscharfe Form der Auferstehung oder wie er sich darin zu erkennen gibt, damit wir merken, wir brauchen die Erfahrungen und die Einsichten und den Glauben der anderen. Denn so würde sich zukünftig Hoffnung und Zuversicht und Mut in unserem Leben neu einstellen. Und nur so haben wir den ganzen Jesus. Was ich von ihm eingesehen habe, ist immer nur ein Teil dessen. Aber eine Gemeinschaft, die mit Jesus lebt und wo jeder Jesus in seiner Weise erkennt und das mit anderen teilt, diese Gemeinschaft hat den ganzen Jesus. Jesus sagt ja auch Maria, und wir hatten das vorhin gehört in Johannes 20, halte mich nicht fest. Und vielleicht will Jesus damit auch sagen, halte so dieses abgeschlossene, festgefügte Bild von mir nicht fest, sondern lass es ergänzen durch neue, unerwartete Einsichten, die sich mit mir, Jesus, verbinden. Und es heißt ja auch im Alten Testament, du sollst dir kein festgefügtes Bild von Gott machen. Lass es offen sein für Ergänzung, für neue Einsichten, die durch die Schwester, den Bruder zu dir kommen. Dietrich Bonhoeffer hat ein ganz wunderbares Buch gelesen, geschrieben. Ich habe es 2 oder 3 Mal gelesen in meinem Leben. Er sagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener, der im eigenen Herzen ist ungewiss. Dieser, der des anderen, ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Sie begegnen einander als Bringer der Auferstehungsbotschaft. Sie vergewissern den anderen, Jesus ist lebendig in deinem Leben und er macht deine Hoffnungen wieder lebendig. Und er kommt zu dir mit seiner Kraft und holt dich raus aus deinem Sterben und Tod. Und ich möchte dich und uns einladen, dass wir das neu realisieren, dass wir einander brauchen. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, die Gemeinschaft sehr begrenzt. Ne? Muss ich ja keinem erklären. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht mehr wie selbstverständlich einander treffen und über den Glauben sprechen können. Aber wisst ihr, was wirklich mehr als schade wäre, wenn diese ganzen Umstände dazu führen, dass unsere Christuserkenntnis klein und kleiner wird, weil wir es uns gegenseitig nicht mehr sagen und wissen lassen, welche Hoffnung Jesus für dich und für mich bedeutet. Das ganze Bild von Jesus, seine ganze Fülle, die du brauchst und in der er dir begegnen will, um deine Hoffnungen lebendig zu machen, brauchen den anderen. Und du brauchst den anderen, die andere. Und so möchte ich dich wirklich bitten, dass du mit deiner Hoffnung, die sich mit Jesus verbindest, auf andere zugehst und ihnen sagst, Jesus ist lebendig in deinem Leben und er rollt auch deine schweren Steine von deiner Seele. Er berührt mit seinem Leben deine gestorbenen Hoffnungen und er macht dich wieder lebendig. Und wo du keinen Mut hast und wo du dich wie die Jünger einschließt hinter Türen und Angst hast, was jetzt noch wieder alles passiert, da kommt er rein, geht durch Wände und verschlossene Türen und sagt, Friede mit dir. Sprich es anderen zu. Nimm Ostern auch als so einen Glaubensauftrag entgegen, dass andere durch dich Anschluss finden an diese Hoffnung, die Ostern für uns meint. Und deswegen, manchmal frage ich mich selbst, habe ich eigentlich den Glauben, den das alles jetzt braucht, um anderen zu sagen, den Vers sage ich dir jetzt zu und das möchte ich dir von Gott sagen. Ich mache es trotzdem, weil ich denke, ich rede doch hier nicht von mir aus. Ich rede doch von einem Auferstandenen aus, der denen, denen ich begegne, ein auferstandener, lebendiger, hoffnungserweckender Herr und Gott sein will. Also ich wünsche dir so von ganzem Herzen, dass Jesus auch heute deine Hoffnungen lebendig macht und dass du dann zu anderen gehst und ihnen im Namen Jesu ihre Hoffnungen wieder lebendig machst. Der Herr segne dich. Amen.